Manche Christen erleben ihren Glauben eher als Last voller Forderungen als Weg in die Herrlichkeit Gottes. Paulus stellt in 2. Korinther 3 zwei sehr unterschiedliche Dienste gegenüber, den Dienst des Gesetzes, der verurteilt und tötet, und den Dienst des neuen Bundes, der Leben, Gerechtigkeit und bleibende Herrlichkeit bringt. Wer diesen Gegensatz wirklich erfasst, gewinnt eine neue Sicht auf sein eigenes Christenleben und darauf, was es bedeutet, dass Gott sich selbst in seine Menschen hineinschreibt und durch sie sichtbar wird. Gott schreibt sich selbst in seine Menschen hinein. Wenn Paulus von den Gläubigen in Korinth als seinem Brief spricht, öffnet er uns einen Blick in das verborgene Werk des neuen Bundes. Er bestreitet nicht, dass er gedient, gelehrt, ermahnt und geliebt hat. Aber er sieht sich selbst nicht als den eigentlichen Autor dessen, was in diesen Menschen entstanden ist. Er weiß, über seinem Tun steht ein anderer Schreiber. So heißt es, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Unter der Oberfläche seelsorgerlicher Gespräche, apostolischer Besuche und gepredigter Botschaften arbeitet der Geist des lebendigen Gottes wie eine unsichtbare Hand, die Buchstabe um Buchstabe in das Innere eines Menschen einprägt, bis ein lesbarer Brief Christi entsteht. Der eigentliche Schreiber dieser lebendigen Briefe ist nicht Paulus, sondern Gott selbst, der in das Sein des Paulus hineinkonstituiert worden ist. Daher ist Gott nicht nur der Schreiber, er ist auch die Tinte, die Substanz oder das Element dessen, was geschrieben wird. Das bedeutet, dass Gott sich selbst in sein auserwähltes Volk hineinschreibt. Das Ergebnis dieses Schreibens ist eine Konstitution des dreieinen Gottes in sein Volk. Damit verändert sich auch, wie wir den neuen Bund verstehen. Er ist nicht zuerst ein Vertrag mit Paragraphen, sondern eine innere Verwandlung durch göttliches Schreiben. Wie damals die Buchstaben des Gesetzes mit dem Finger Gottes in Steintafeln eingegraben wurden, so wird jetzt Gottes eigenes Wesen in menschliche Herzen eingeschrieben, nicht als zusätzliche Information, sondern als lebendige Konstitution. Der Buchstabe tötet, der Geist aber gibt Leben, der Unterschied liegt nicht nur im Inhalt, sondern in der Art des Schreibens. Der Buchstabe bleibt äußerlich und fordert, der Geist dringt ein, erfüllt und befähigt. In dieser Perspektive verliert der Glaube seinen Charakter bloßer Zustimmung zu lehren. Der dreieine Gott macht sich selbst zum Schreiber und zur Tinte und formt zu Menschen, die nicht nur über Christus reden, sondern in denen Christus lesbar wird. Dass du an ihn glaubst, ist bereits ein Zeichen seines Schreibens, dass du ihn mehr erkennen möchtest, ist ein weiterer Zug seiner Hand. Und gerade dort, wo du dich schwach und unvollkommen empfindest, ist Raum für neue Zeilen, die er hinzufügen will. So entsteht ein stilles, aber tiefes Selbstverständnis, ein Christ ist nicht in erster Linie jemand, der bestimmte Pflichten erfüllt, sondern jemand, in dessen Innerem ein Text wächst, den Gott selbst verfasst. Dieses Schreiben geschieht oft unspektakulär, im Verborgenen, durch Freude und Schmerz hindurch, in Zeiten der Klarheit und in Phasen des Dunkels. Doch das Ergebnis ist sichtbar, Menschen erkannt und gelesen von allen, nicht weil sie sich in Szene setzen, sondern weil in ihrer Reaktion, in ihrer Geduld, in ihrem Umgang mit Schuld und Versagen etwas durchscheint, das nicht aus ihnen selbst stammt. Wo Gott so schreibt, wird das Herz nicht nur informiert, sondern geformt. Es ist tröstlich, dass Paulus das Vertrauen nicht in seine eigene Fähigkeit legt, nicht dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Wer so denkt, muss nicht seine eigene Handschrift verteidigen, sondern darf sich darüber freuen, dass ein größerer Autor am Werk ist. Aus dieser Gewissheit wächst Ruhe, das, was Gott begonnen hat, steht nicht auf dem wackeligen Fundament menschlicher Konstanz, sondern auf seiner eigenen Treue. Vielleicht wirken manche Seiten deines Lebens wie verwischt, voller Korrekturen und Brüche. Im Licht des neuen Bundes muss das nicht das Ende der Geschichte sein. Der Geist des lebendigen Gottes hört nicht auf zu schreiben, und jede neu empfangene Gnade bedeutet, dass weitere Sätze möglich sind. Wer sich von dieser Wahrheit erreichen lässt, erlebt, wie Druck sich in Erwartung verwandelt, nicht ich muss mich selbst vollenden, sondern ich darf mit dem Schreiber rechnen, der sein Werk im Verborgenen fortsetzt. Da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Der Dienst des neuen Bundes lädt dazu ein, das eigene Leben weniger als Projekt, das man selbst zu optimieren hätte, und mehr als Brief zu betrachten, den Gott sorgfältig und geduldig formuliert. Aus dieser Sicht wird geistliches Wachstum nicht zu einem krampfhaften Leistungsprogramm, sondern zu einem vertrauensvollen Mitgehen mit dem, was der Geist des lebendigen Gottes in Herz und Denken einprägt. Wer sich so versteht, wird milder im Blick auf sich selbst und andere, weil er ahnt, jeder Mensch, der zu Christus gehört, ist ein unvollendeter Text in der Hand Gottes, und Gottes Handschrift ist zuverlässig, auch wenn der Zwischenstand noch unscheinbar wirkt. Vom Dienst des Todes zum Dienst des Geistes. Altes und Neues Bund stehen bei Paulus nicht einfach für zwei religiöse Systeme, sondern für zwei grundverschiedene Weisen, wie Gottesdienst beim Menschen ankommt. Über den ersten sagt er, wenn aber der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die verging. Das Gesetz, in Steintafeln graviert, machte den Willen Gottes klar, und gerade darin lag seine Schärfe. Es deckte Sünde auf, sprach Urteil und ließ den Menschen vor einem heiligen Gott stehen, ohne ihm die innere Kraft zum Gehorsam zu geben. Darum konnte Paulus sagen, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Es beleuchtet, aber es belebt nicht, es verurteilt, ohne heilen zu können. In den Versen 7 und 8 stellt Paulus den Dienst des Todes dem Dienst des Geistes sehr deutlich gegenüber. Gewöhnlich sehen wir den Geist nicht als das Gegenteil des Todes an, sondern denken immer an das Leben als das Gegenteil des Todes. Daher würden wir erwarten, dass Paulus nicht vom Dienst des Geistes, sondern vom Dienst des Lebens spricht. Paulus gebraucht jedoch nicht den Ausdruck Dienst des Lebens, sondern spricht vom Dienst des Geistes. Ja, der Dienst des Neuen Testaments ist ein Dienst des Lebens. Der Grund, warum Paulus hier vom Dienst des Geistes spricht und nicht vom Dienst des Lebens, ist, dass der Geist die Quelle, das Element und die Sphäre des Lebens ist. Bemerkenswert ist, dass Paulus diesen Dienst dennoch in Herrlichkeit geschehen sieht. Die Erscheinung Moses mit strahlendem Gesicht ist nicht zu übersehen. Doch diese Herrlichkeit haftet einem Dienst an, der Grenzen hat und vergeht. Sie gleicht dem Leuchten des Mondes, beeindruckend in der Nacht, aber unhaltbar, sobald die Sonne aufgeht. Demgegenüber spricht Paulus von einem anderen Dienst, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht mehr in Herrlichkeit bestehen? Hier wird nicht mehr nur das geforderte Maß Gottes sichtbar, sondern seine schenkende Gerechtigkeit, werden vielmehr die, welche die überströmende Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Der neue Bund konfrontiert ebenfalls mit Gottes Heiligkeit, aber er belässt den Menschen nicht im Abstand, sondern bringt ihn in eine neue Lebenssphäre, in der derselbe Geist, der die Forderung gestellt hat, nun als innerer Helfer und Lebensquelle wohnt. So wird verständlich, warum Paulus nicht vom Dienst des Lebens, sondern vom Dienst des Geistes spricht. Der Geist ist nicht nur der Spender einzelner Lebensimpulse, sondern die Atmosphäre, in der das ganze Leben des neuen Bundes stattfindet. Der Dienst des Geistes bedeutet, die Beziehung zu Gott ruht nicht mehr auf äußerer Kontrolle, sondern auf innerer Belebung, nicht mehr auf ständiger Selbstbeobachtung, sondern auf stetigem Empfangen. Der Mensch bleibt ernst genommen in seiner Verantwortung, aber er steht nicht mehr allein unter der Last der Forderung. Die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit, zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn diese Gegenüberstellung bei Paulus so deutlich ist, gewinnt auch unser Dienst ein anderes Gesicht. Wer aus dem Geist des neuen Bundes lebt, bedient sich nicht der Werkzeuge des alten, Druck, Gesetzlichkeit, Beschämung. Stattdessen vertraut er darauf, dass der Geist selbst überführt, überredet und befähigt. Das verändert auch den inneren Ton, mit dem man sich selbst begegnet. Statt sich mit immer neuen Forderungen innerlich zu verhärten, darf man lernen, auf den Geist zu achten, der lebendig macht, gerade in der Erfahrung eigener Unfähigkeit. In dieser Spannung bleibt der Ernst Gottes spürbar, aber er wird getragen von einer größeren Wirklichkeit. Die Herrschaft des Todes ist nicht das letzte Wort. Der Dienst des Geistes hat begonnen, und wo er wirkt, entsteht ein Leben, das mehr von Empfangen als von Erzeugen geprägt ist. Darin liegt eine stille Freiheit, die weder zur Gleichgültigkeit noch zur Verbissenheit führt, sondern zu einer wachsenden, von innen her kommenden Bereitschaft, Gott zu entsprechen. Wenn aber der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die verging. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht mehr in Herrlichkeit bestehen? Der Wechsel vom Dienst des Todes zum Dienst des Geistes bedeutet im Alltag, dass das geistliche Leben nicht länger von der Frage beherrscht wird, ob man allen Ansprüchen genügt, sondern davon, ob man sich dem Wirken des Geistes öffnet, der beleuchtet und zugleich belebt. Wer so lebt, bleibt sensibel für Gottes Maßstäbe, aber er verliert die lähmende Angst vor Verurteilung, weil er weiß, dieselbe Gnade, die die Sünde ans Licht bringt, schenkt auch die Gerechtigkeit Christi und die Kraft zum neuen Gehorsam. Aus dieser Gewissheit wird Dienst nicht zu einem ständigen Austeilen von Forderungen, sondern zu einem Mitwirken an dem, was der Lebensspender selbst in Menschenherzen hervorbringt. Bleibende Herrlichkeit in Christi Triumphzug. Wenn Paulus die Herrlichkeit des Alten und des Neuen Bundes vergleicht, greift er zu einem starken Bild, denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr das Bleibende in Herrlichkeit? Die Szene auf dem Sinai, das strahlende Gesicht des Mose, die Furcht der Kinder Israels, all das war echt und gewaltig. Und doch spricht Paulus im Rückblick von einer Herrlichkeit, die vergeht, sobald eine größere aufgeht. Diese größere ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi, die nicht mehr von außen auf einen Menschen fällt, sondern in den Herzen der Glaubenden zu leuchten beginnt. Später schreibt er, denn Gott, der sprach, aus der Finsternis wird Licht aufgehen, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier ist keine kurzzeitige Überwältigung mehr, sondern ein bleibendes Aufgehen des Lichts im Innern. Die Herrlichkeit hier ist die Herrlichkeit Gottes, die im Angesicht Christi offenbar wird, was Gott selbst ist, der für immer in den Herzen der Apostel leuchtet und die Herrlichkeit des mosaischen Dienstes des Alten Bundes übertrifft. Diese bleibende Herrlichkeit steht in engem Zusammenhang mit einem anderen Bild, das Paulus im selben Zusammenhang verwendet, dem Triumphzug. Gott aber sei Dank, der uns in dem Christus allezeit im Triumph einherführt und den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Vor Augen steht der römische Siegeszug, in dem besiegte Feinde als Gefangene mitgeführt wurden. Paulus sieht sich selbst in dieser Rolle, ein ehemals widerspenstiger Verfolger, nun von Christus überwunden und in dessen Siegeszug eingereiht. Gerade seine Gefangenschaft wird zum Zeichen des Triumphes Christi. Aus dem Niedergestreckten ist ein Träger des Wohlgeruchs geworden, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Die bleibende Herrlichkeit des neuen Bundes zeigt sich also nicht in äußerem Glanz, sondern darin, dass Gott Menschen so erobert, dass ihr ganzes Leben zum Ausdruck seines Sieges und seiner Gegenwart wird. In diesem Licht erhält auch die alltägliche Unspektakularität des Glaubens einen neuen Sinn. Die Herrlichkeit, von der Paulus spricht, ist selten laut und aufdringlich. Sie liegt darin, dass Christus nicht nur an einem Punkt der Geschichte sichtbar wurde, sondern durch seinen Geist in unzähligen Herzen Wohnung genommen hat und dort nicht mehr weicht. Das Angesicht des Mose musste verhüllt werden, weil der Glanz wich, das Angesicht Christi hingegen bleibt die Quelle des Lichts, das nicht verlischt. Wo Menschen von diesem Licht getroffen werden und sich nicht entziehen, werden sie hineingenommen in Christi Triumphzug, manchmal sichtbar in großen Wendungen, oft aber verborgen, im stillen Ausharren, im Vergeben, wo Verletzung war, im Festhalten am Evangelium trotz Missverständnis. Wer so auf das eigene Leben blickt, entdeckt, bleibende Herrlichkeit zeigt sich selten als dauerhafte Hochstimmung. Sie zeigt sich darin, dass trotz Anfechtung, Müdigkeit und äußeren Widersprüchen etwas nicht weicht. Die leise, aber beharrliche Gegenwart des Geistes, der Christus im Herzen bezeugt. Denn wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen, um Gewinn zu machen, sondern als aus Gott reden wir vor Gott in Christus. In dieser Haltung werden auch unscheinbare Dienste, ein Gespräch, ein Gebet, ein Akt der Treue, Teil des Triumphzuges Christi. Es mag sein, dass die eigene Rolle darin klein scheint, manchmal sogar leidvoll. Doch gerade in dieser Gefangenschaft an Christus liegt Würde, er selbst führt an, er trägt durch, und seine Herrlichkeit bleibt, auch wenn unsere Kraft vergeht. Wer sich von dieser Perspektive prägen lässt, findet Mut, die eigenen Begrenzungen nicht als Gegenbeweis, sondern als Anlass zu verstehen, auf die bleibende Herrlichkeit des Geistes zu vertrauen, die durch zerbrechliche Gefäße hindurch wirkt. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr das Bleibende in Herrlichkeit? Die bleibende Herrlichkeit des neuen Bundes lädt dazu ein, das eigene Christsein weniger an sichtbaren Höhepunkten zu messen, sondern an der stillen Beständigkeit, mit der Christus durch seinen Geist gegenwärtig bleibt, in Freude wie in Anfechtung. Wer sich als von Christus im Triumph einhergeführt versteht, muss die eigene Schwachheit nicht verstecken, sondern kann sie als Teil der Geschichte sehen, in der Christus seinen Sieg sichtbar macht. So wird das alltägliche, oft verborgene Festhalten am Evangelium zu einem Raum, in dem der Duft seiner Erkenntnis sich ausbreitet und Gottes Herrlichkeit gerade in der Einfachheit des Gehorsams aufscheint. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns aus dem Dienst des Todes herausgerufen und in den Dienst des Geistes hineingestellt hast. Du schreibst dich selbst in unsere Herzen und machst uns zu lebendigen Briefen, durch die deine Gnade und deine Herrlichkeit sichtbar werden. Lass deine bleibende Herrlichkeit unsere innere Finsternis vertreiben, unsere Gedanken erneuern und unsere Herzen mit deiner Liebe erfüllen. Wo unser eigenes Bemühen versagt, sei du selbst unsere Gerechtigkeit, unsere Kraft und unser Licht. Möge dein Sieg über Sünde, Tod und Anklage in unserem Leben widerhallen und anderen Hoffnung schenken. Bewahre uns im Bewusstsein, dass deine Herrlichkeit nicht vergeht, sondern in uns bleibt und aus uns hervorstrahlt. In deiner Treue und Gnade vertrauen wir, dass du das gute Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Amen.